Und nun haben wir zur letzten Bibelstunde in diesem Jahr einen Psalm gewählt, überschrieben ein Abendgebet. Das Abendgebet auch am Ende, zu Ende gehenden Jahr. Und da heißt es, ein Psalm Davids vorzusingen beim Saitenspiel. Erhöre mich, wenn ich rufe, Gott meiner Gerechtigkeit, der du mich tröstest in Angst. Sei mir gnädig und erhöre mein Gebet. Ihr Herren, wie lange soll meine Ehre geschändet werden? Wie habt ihr das Eitle so lieb und die Lüge so gern? Erkenne doch, dass der Herr seine Heiligen wunderbar führt. Der Herr hört, wenn ich ihn anrufe. Zürnet ihr, so sündiget nicht. Redet in eurem Herzen auf eurem Lager und seid stille. Opfert, was recht ist, und hoffet auf den Herrn. Viele sagen, wer wird uns Gutes sehen lassen? Herr, lass leuchten über uns das Licht deines Antlitzes. Du erfreust mein Herz, ob jene auch viel Wein und Korn haben. Ich liege und schlafe ganz mit Frieden. Denn allein du, Herr, hilfst mir, dass ich sicher wohne. Amen. Alle möglichen Weihnachtslieder wird einem in die Ohren geblasen. Eins der bekanntesten ist ja, lasst uns froh und munter sein. Überall ist das hektische Suchen nach munter und fröhlich machen im Gange. Vielleicht waren Sie selbst heute schon unterwegs, hoffentlich nicht auf dem teuren Weihnachtsmarkt, aber nach irgendwelchen Muntermachern. Was könnte meinen Mann munter machen, fröhlich machen? Vielleicht ein Jahresabo fürs Gottfried-Daimler-Stadion. Man überlegt sich ja krampfhaft. Was könnte meine Frau munter oder fröhlich machen? Vielleicht ein Jahresabo fürs Leutze. Den Sohn, den schicke ich einmal in die Miss Saigon und die Tochter auf Holiday on Ice. Bei der Schwiegermutter wird es dann schon ganz schwierig. Aber da fällt mir auch nichts mehr ein. Krampfhaftes Suchen nach Muntermachen. Aber, liebe Freunde, es geht doch eigentlich überhaupt gar nicht darum, ob wir munter werden, sondern darum geht's, ob wir mutig werden, ob wir Mut bekommen für morgen und übermorgen und 1995. Wenn Sie genug Mut haben und wenn Sie hineinschreiten in diese folgende Zeit und sagen, macht mir keine Probleme, dann sind Sie heute Abend wahrscheinlich hier am falschen Platze. Darum kommt es an, dass wir Mut bekommen. Und ein ganz wichtiger Mutmacher in unserer Reihe dieses Jahres haben wir bisher noch nicht entdeckt. Und das ist nämlich der Psalter. Der Psalter zwischen Alten und Neuen Testament, bei uns eingebunden in die Bibel, ist vielleicht der allergrößte Muntermacher der Bibel überhaupt. Und da erinnere ich mich immer wieder an Luthers Vorrede, treffliche Vorrede zu den Psalmen, die er damals geschrieben hat. Und da sagte er in seiner Sprache, ein menschlich Herz ist wie ein Schiff auf wildem Meer. Doch so stimmt's. So stimmt's. Ein Herz, ein menschlich Herz, wie ein Schiff auf wildem Meer, welches die Sturmwinde von den vier Örtern der Welt treiben. Hie stößet her Furcht und Sorge vor zukünftigem Unfall. Dort fähret her Grämen her und Traurigkeit von gegenwärtigem Glück. Und dort Unglück und dort bläset her Sicherheit und Freude in gegenwärtigen Gütern. Was ist aber das meiste im Psalter, denn solch ernstlich reden in allerlei Sturmwinden? Wo findet man feiner Worte von Mut und Freude, denn die Lobpsalmen oder Dankpsalmen haben? Da siehst du allen Heiligen ins Herze, wie schöne, lustige Gärten, ja, wie in den Himmel, wie feine, herzliche, lustige Blumen darin aufgehen von allerlei schönen, fröhlichen, tröstlichen Gedanken gegen Gott und seine Wohltat. So hoffe ich, dass wir jetzt im Dezember einen Blick hineinbekommen in diesen Garten, schön angepflanzt mit seinen Blumen, und wir es auch in den Farben, die uns tröstlich sind, erkennen können. Psalmen also Mutmacher. Und zwar erstens in der Frühe. Mutmacher in der Frühe. Psalm 5. Frühe wollest du meine Stimme hören. Psalm 88, Vers 14. Mein Gebet kommt frühe vor dich. Psalm 57. Mit der Frühe will ich aufwachen. Psalm 119. Ich komme in der Frühe und schreie, auf dein Wort hoffe ich. Der Anfang des Tages soll nicht immer belastend, bedrückend und bedrängend sein. Durch das Vielerlei des Werktages, was so auf uns wartet. Die Morgenstund ist das Ruder des Tages, hat Augustin gesagt. Die Morgenstund, das Ruder des Tages. Es gibt Frühaufsteher unter uns, aber es gibt Frühaufsteher aus Unruhe und Sorge. Weil ich nicht mehr schlafen kann, weil mich schon am frühen Morgen die Sorgen aus dem Bett treiben. Das nennt die Bibel, es ist umsonst, dass ich frühe aufstehe und esse das Brot mit Tränen. Es ist umsonst. Psalm 128, es gibt aber auch Frühaufstehen aus Liebe zu Gott. Das übten die Leute der Bibel. Frühaufstehen aus Liebe zu Gott. Sehen Sie, erinnern Sie noch einmal 1. Mose 28, Isaac war früh aufgestanden. Entschuldigung, ich sagte in der Frühe, aber nicht nur in der Frühe, sondern eben auch am Abend. Der Psalter in der Frühe und am Abend. Frühgebete und Abendgebete, das sind die Psalmen. Gerade beim Isaak, der war ausgezogen am Abend, um zu beten, und dann hob er seine Augen auf und dann sah er seine Rebekka, die ihm dort gebracht worden ist. Und so heißt auch hier abends, ich liege und schlafe ganz im Frieden. Abend und Morgen sind seine Sorgen. Ganz wichtige Augenblicke in ihrem Tageslauf. Wie sie aufstehen und wie sie zu Bette gehen. Abend und Morgen, die Eckpfeiler des Tages, sind seine Sorgen. Dieser Tag soll umschlossen sein von dem Gebet, eingehüllt in den Psalter. Aber jetzt kommt gleich die Frage, ist denn dieser Psalm, den ich Ihnen vorgelesen habe, ist das überhaupt ein Gebet? Da heißt Vers 3, nicht lieber Gott, sondern ihr Herren. Und da heißt es in Vers 7, viele sagen. Hier redet doch gar keiner mit Gott, sondern hier redet einer mit Menschen. Stimmen, irgendwelche Stimmen drängen sich dazwischen. Das ist kein Gebet, sagen einige. Das ist ein Vorgang, den jeder, der betet, kennt. Nach einem bewegten Tag, vielleicht so wie der heutige, an dem man sich aufgeregt hat, an dem man mit einigen Problemen nicht fertig wird und man mit denen schließlich zu Bette geht und sich daran erinnert, dass man beten will und auch beten soll. Und bevor man das Licht ausmacht, legt man noch einmal die Hände zusammen und dann betet man. Und im selben Augenblick, da stürmen eigentlich die Gedanken davon, so wie die Windhunde. Wie fängt man solche Gedanken? Wie sind sie weg? Da kommen andere Stimmen. Da redet auf einmal der Sohn wieder rein und da wieder der Chef und da ist jede Stimme der Sorge. Alles geht durcheinander, genauso wie in diesem Abendgebet. Wenn Sie also kein Gebet wohl formulieren können, wenn Sie es nicht fertig bringen, andere Stimmen auszuschalten, dann ist es nicht das Außergewöhnliche, sondern das Normale. Auch der Beter betet so. Gegen und mit den Stimmen, die um seinen Kopf und in seinem Kopf herumschwirren. Aber wie fängt man all diese Gedanken ein? Sehen Sie, Kierkegaard hat einmal gesagt, schaff Schweigen, aber wie sollen wir Schweigen schaffen? Wie sollen wir Schweigen schaffen? Es ist mir aufgefallen, dass die Beter des Alten Testaments in ihren Gebeten immer wieder Worte der Bibel zitieren. Achten Sie einmal, wenn Sie lesen, die vielen Verweisstellen in der Bibel, in den Psalmen, immer wieder auf andere Stellen verwiesen. Das heißt, im Gebet lasen Sie andere Texte. Im Gebet meditierten Sie Texte. Im Gebet sprachen Sie Gottes Worte. Und deshalb ein ganz einfacher Ratschlag. Wenn auch Ihnen die Gedanken übereinander fallen, wenn Sie es zu keinem wohlgeordneten Gebet bringen, dann sind Sie nicht traurig und sagen, dann lasse ich alles bleiben. Dann tun Sie es wie die Beter damals. Dann schlagen Sie doch diesen Psalter auf. Dann sinnen Sie diesen Gesetzen, diesen Worten nach. Und nachsinnen, dieses gleiche Wort, wird benutzt von einem Löwen, der sich hermacht über einen Knochen, den er ergattert hat und den er vollends ganz abnagt. Dasselbe Wort im Alten Testament. Dieses Wort zu sich herholen, es abnagen, es durchkauen. Luther sprach vom Wiederkäuen dieses Wortes Gottes. Mit der Bibel beten, mit dem Psalter beten, mit dem Glaubensbekenntnis beten, mit dem Gesangbuch beten, nachsinnen über solche Worte, so wie er es hier auch tut. Und dass dabei unbedingt sofort ein Kontakt zu Gott besteht und es zu einem Kontakt mit Gott kommt, ist nicht selbstverständlich. Mit Gott ins Gespräch mit Gott zu kommen, bedarf es nicht nur einer Nummer, einer Wählscheibe oder Wähltastatur, um eine freie Leitung zu erhalten. Gebet ist kein mechanischer Vorgang. Und es ist nicht so, dass sich bei einem Gebetsruf eine Stimme meldet, der Teilnehmer wird gerufen. So wie es heute, man ruft irgendwo an und da kommt immer eine Stimme, der Teilnehmer wird gerufen, aber der lässt sich nicht rufen und dann ist die 30 Pfennig auch wieder weg. Oder es kommt eine Stimme, ich bin leider nicht zu Hause. Das merke ich ja, dass er nicht zu Hause ist. Wenn Sie etwas zu sagen haben, dann sprechen Sie es auf nach dem Piepston und ich rufe Sie zurück. Gott hat kein solches Gerät, er hat auch kein Fax. Wie in vielen Psalmen steht am Anfang auch hier, sei mir gnädig und erhöre mein Gebet. Es ist in der Überzeugung begründet, dass es jedes Mal eines besonderen Wunders bedarf, wenn der Herr auf das armselige Stammeln seiner Leute achtet. Ein besonderes Wunder ist es dann, wenn er nicht nur hört, sondern auch antwortet. Und diese Antwort erbittet der Psalmist, indem er sich auf Hiob beruft, der dich lockt aus dem Rachen der Angst in einen weiten Raum, da kein Bedrängnis mehr ist. Schauen wir jetzt bei dem Beter näher hin. Es kann David sein, wir wissen es nicht ganz genau, es muss es nicht, es kann ein Psalm nach der Weise David sein, so vielleicht wie nach der Weise Bachs oder Beethovens oder Mozarts, macht gar nichts aus. Schauen wir hin. Und wir erkennen etwas von dieser Person. Und wir erkennen einmal die Diagnose, wir erkennen die Therapie und wir erkennen noch ein Gesundheitssymptom bei diesem Beter. Passen Sie auf. Erstens, die Diagnose. Sie wissen es auch. Einer ist immer sehr schnell müde. Man schiebt sie immer gerne aufs Wetter, so wie heute. Schau wie das Wetter, wenn es wieder anders Wetter wird, dann geht es wieder besser mit meinen Füßen. Bei Steigungen hat man Luftprobleme und dann hat man auch auf einmal noch seltsame Schmerzen in den Oberarmen. Und dann geht man eben doch schließlich zum Arzt und der untersucht den Füßen die Venen, Durchblutungsstörungen vielleicht. Die Lunge, ist die nicht ganz in Ordnung? Aber er sagt dann schließlich noch, machen wir ein EKG. Und dann schaut er sich dieses Endlospapier an und die Linien und sagt nur ein Wort, herzkrank. Liebe Freunde, dieser Beter hier ist herzkrank. Und wenn wir herzkrank sagen, dürfen wir jetzt an dieser Stelle nicht zuerst an jenes muskulöse Organ hinter dem Brustbein denken. Wir dürfen überhaupt nicht an ein Zentrum in unserem Körper denken. Auf dem Röntgenschirm ist es nicht sichtbar, im Stethoskop ist es nicht hörbar, am Pulsschlag ist es überhaupt nicht spürbar. Dieses Zentrum ist nicht zu lokalisieren. Trotzdem ist das Herz Wirklichkeit. Jesaja sagt, das ganze Herz ist matt. Jesus redet davon, euer Herz erschrecke nicht und fürchte sich nicht. Das Gesangbuch singt davon, mein Herz hängt treu und feste an dem, was dein Wort lehrt. Und wir sagen auch, ich bin betrübt bis ins Herz hinein. Oder herzlich habe ich mich erfreut. Ich habe mich herzlich daran gefreut. Immer wieder taucht dieses Herz auf. Dieses Herz ist gemeint und dieses Herz ist krank. Dieses Herz nämlich ist auch nicht immun gegen Krankheiten. Auch dieses Herz birgt einen ganz großen Gefahrenherd. Viele sterben eben nicht nur an Krebs, viele sterben nicht nur an Herzinfarkt, sondern viele sterben an gebrochenem Herzen. Als ich diese Stelle noch einmal meditierte, kam ein Anruf von unserem langjährigen Gemeindeglied Oberkirchenrat Koller, der hinausgezogen ist nach Tamm. Und er mir sagte, dass seine eine Tochter schwer krebskrank sei. Vor 14 Tagen habe man bei seiner jüngsten Tochter mit 30 diagnostiziert, Krebs, Schwerkrebs. Und nun sei gestern seine Frau, über 60 etwas, an Herzversagen ganz schnell gestorben. Sehen Sie, diese Frau ist über diesem Geschehen herzkrank geworden und das Herz hat es nicht mehr getragen. Viele sterben an gebrochenem Herzen. Auch dieses Herz kann den Herztod auslösen. Und deshalb ist es so wichtig, was wir hier reden. Auch dieses gebrochene Herz kann den wirklichen Herztod auslösen. Herzkrank. Wieso ist dieser Beter herzkrank? Wer genau hinhört, kann 4 Punkte diagnostizieren. Ich möchte wie ein Arzt einen Notizblock nehmen und auf das Patientenblatt diese 4 Gründe schreiben. Einmal, herzkrank, er hat Herzweh über Menschen. Er hat Herzweh über Menschen. Er sagt nämlich, wie lange soll meine Ehre geschändet werden? Vers 3, wie lange? Zum Beispiel Frauenehre. Als Braut hat er sie auf Händen getragen, verehrt wie eine Göttin. Dir gehöre ich in Zeit und Ewigkeit, hat er versprochen. Und dann kam er spät nach Hause, manchmal noch später, und manchmal blieb er auch über Nacht weg. Und ihr ging auf, er verehrt eine andere. Die Freundin des Mannes schändet die Ehre der Frau. Es ist nicht nur eine Schande, es ist eine Schändung. Das ist das Schlimme. Und nun die Frage der Frau, wie lange muss ich aushalten? Wie lange muss ich schweigen? Wie lange muss ich warten, bis ich zum Rechtsanwalt darf. Die Schändung der Ehepartner, wie es gegenwärtig immer mehr geschieht, ist eine Schande in unserem Volk. Schändung, Herzweh oder Schändung der Elternehre. Eltern wissen oft von den krummen Wegen ihrer Kinder, so wie es Eli von den Söhnen Hophni und Phinehas wussten. Oft im eigenen Haus, oft im zweiten Stock. Und dann die Frage, darf ich etwas sagen? Soll ich etwas sagen? Muss ich etwas sagen? Kann ich etwas sagen? Wie lange soll die Elternehre heute noch durch Junge geschändet werden? Wie lange noch? Darüber werden Eltern krank. Oder die Christenehre. Paulus vor den Stadtrichtern die ihn einsperrten. Und dann sitzt er im Gefängnis, nicht nur in einem, immer wieder. Und er fragt sich, wie lange noch? Wie lange noch muss ich das ertragen? Denken wir daran, dass auch in diesen Tagen Christen wieder eingesperrt sind und fragen, wie lange noch? Wie lange noch ist Zeit, bis sie auch uns töten? Ich denke an Christen im Iran, im Sudan, in Äthiopien. Ich denke an Christen unter vielen Moslems. Eine Zwischenfrage: Könnten wir ihnen vielleicht doch dadurch helfen, dass wir den Mut hätten, den Moslems zu sagen, wenn ihr diesen eingesperrten und verletzten und verfolgten Christen die Möglichkeit gebt, dass sie bei euch einen Raum haben, wo sie zusammenkommen können, dass sie bei euch eine Kapelle haben, wo sie beten können, dass sie bei euch Rechte haben, wie ihr auch, dann dürft ihr hier eine Moschee bauen. Aber Moscheen bauen lassen, sogar Kronleuchter bezahlen wie in Pforzheim und dann unseren Schwestern und Brüdern dort das Licht und das Leben abzudrehen, das ist Schändung der Christenehre. Wie lange noch? Oder Herzweh über Menschen. Herzweh über Menschen macht Herz krank. Herzweh über Wege genauso. Erkennet, dass der Herr seine Heiligen wunderbar führt. Wunderbar, fragen wir, Israel, 40 Jahre durch die Wüste, wunderbar. Paulus durch Kleinasien und durch Europa und dann krank und dann ein Pfahl im Fleisch und dann nicht mehr können. Wunderbar, Herr. Und dann denken wir immer wieder an unseren großen Ludwig-Hofacker. Draußen in Rielingshausen saß er. Er konnte nicht mehr auf die Kanzel, obwohl er einer der größten Prediger unseres Landes war. Und mit über 30 etwas starb er. Sein Leben wunderbar. Und dann denken Sie ans eigene Leben, wie er Sie führt und Sie geführt hat und Sie noch führen wird. Und in all dem, heute Abend sagen Sie, wunderbar, wunderbar ist's. Meine Schmerzen, meine Krankheiten, Herr, wunderbar. Es macht herzkrank. Und es gibt das Herzklopfen vor Wegen, Herzklopfen vor Menschen. Wer wird uns Gutes sehen lassen? Wer meint es gut mit uns? Herzklopfen vor Wegen macht herzkrank. Hier heißt Angst, wörtlich Enge, Bedrängnis. Herzkranke können ja Enge nicht ertragen. Herzkranke sitzen gern außen, sie möchten gern wieder gleich raus, sie brauchen ein offenes Fenster. Die Bedrängnis, als Herzkranker keine Luft zu haben, das ist ihm, er hat keine Luft. Er braucht den Sauerstoff, er ist herzkrank. Das ist die Diagnose, herzkrank geworden. Gibt es Hilfe in solcher Herzkrankheit? Und in diesem Punkt ist jeder von uns irgendwo angeschlagen in seinem Herzen. Die Therapie deshalb, die Therapie, wie sieht sie aus? Mein Vater war herzkrank. Und mit 40 Jahren, im Jahre 1939, musste er in die Klinik nach Tübingen. Hatte 6 kleinere Kinder zu Hause, ich erinnere mich sehr wohl. Und im Juli 1939 wurde er entlassen und wurde ihm gesagt, Sie müssen bei dieser Herzkrankheit immer Ihre Füße hochlegen, Ruhe geben, keinen Stress, sich nicht aufregen. Und dann kam der September 1939 und in der ersten Nacht wurden Steine ans Fenster geworfen, bei Kriegsbeginn. Und es wurde geheißen, erst innerhalb 2 Stunden soll er aufs Rathaus kommen mit seinem Koffer, es sei Manöver. Und meine Mutter sagte gleich, mit einer Lüge fängt alles an, mit einer Lüge. So hat der Krieg angefangen. Und er hat gesagt, er geht hin, aber ich bin ja herzkrank, ich komme bald wieder zurück. Er ist nicht zurückgekommen. Er ist durch Frankreich marschiert. Lange Märsche, den ganzen Frankreich-Feldzug. Und später haben Kardiologen gewusst, genau das war die richtige Therapie. Nicht Füße hochlegen, sondern die Luft und die Märsche und den Wind. Und so konnte selbst der Krieg zur Heilung am Herzen dienen. Das war seine Therapie. Aber Kardiologen haben ja noch was Großartiges gefunden. Sie haben eine grandiose Erfindung gemacht, nämlich den Herzschrittmacher. Er wird ja ins Fleisch eingepflanzt und durch ein Kabel mit dem Muskel verbunden und so wird dem Herz immer in gleichem Takt Energie zugeführt. Besseres hat dieser Gottesmann gefunden. Gott hat eine Kraftzentrale in diese Menschheit eingepflanzt. In unser armes Fleisch und Blut verwandelt sich das ewig gut. Gott hat diesen Jesus in das Fleisch der Welt implantiert. Jesus ist der Herzschrittmacher Gottes. So ist es. Jesus, der Herzschrittmacher Gottes. Und manche stoßen Fremdkörper ab. Manche stoßen Jesus ab. Das aber bedeutet bestimmt den Tod. Jesus, der Herzschrittmacher, der durch das Kabel des Gebets verbunden, durch das Kabel des Gebets uns Kraft zuführt. Durch das Kabel des Gebets kann das Herz wieder in Bewegung kommen. Wenn also das Herzweh über Menschen kommt, jene Frage nach der Ehre, dann erscheint das Bild Jesu vor unseren Augen. Jesus vor dem Hohepriester, er wird ins Gesicht geschlagen. Wie lange? Jesus bei den Henkersknechten, wie lange? Jesus am Kreuz, wie lange? Er durchleidet alle 6 Stunden bis zum Schluss. Das muss nicht heißen, dass wir uns alles gefallen lassen. Eine Frau muss nicht immer den Mund halten. Aber solange es Jesus gefallen ließ, sich Jesus gefallen ließ, seine Ehre in den Dreck gezogen zu werden, müssen wir nicht um unsere Ehre Angst haben. Dieses Herzweh dürfen wir ihm überlassen. Oder B. Wenn das Herzweh über Wege kommt und wir fragen, ist das alles so? Ist das nicht alles sonderbar? Dann muss uns wieder das Leben Jesu vor Augen treten. Was war das für ein Leben? Mit 12 ging es aufwärts und vorwärts und dann sprach er vom Kreuz und Petrus sagte sonderbar, ich bin doch keinem Todeskandidat nachgelaufen, sondern einem Lebensbringer. Das alles ist ja sonderbar und dann wurde es noch sonderbarer, als er die Via Dolorosa in Jerusalem hinaufgeführt wurde. Menschen schüttelten den Kopf und schrien, sonderbar, sonderbar, das der König der Juden. Und aus diesem Weg ist der Direktweg zum Leben geworden. Am Ostermorgen sagten die Emmausjünger, einfach wunderbar. Und seither, liebe Freunde, wissen wir, dass auch unsere Todeswege, und wenn sie ins tiefste Dunkel gehen, nicht sonderbar sind, sondern wunderbar werden. Einfach wunderbar. Deshalb befiehl du deine Wege. Erkenn doch, dass der Herr seine Heiligen wunderbar führt. Ich möchte es ganz persönlich sagen. Wenn Sie über Ihrem gegenwärtigen Weg sagen müssen, sonderbar. Sonderbar, dass ich das tragen muss. Sonderbar, dass ich das übernehmen soll. Sonderbar, dass dieses Schicksal meines sein soll. Nehmen Sie es diesem Psalmisten ab. Der Herr führt seine Leute wunderbar. Und Sie werden es einmal sehen, dass dies wahr ist. Erkennst doch, dass der Herr seine Leute wunderbar führt. Das Herzklopfen vor Menschen, wenn die Frage kommt, wer wird uns Gutes sehen lassen? Wer meint es gut mit uns? Dann wieder jenes Bild, Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang. Der Herr ist gut und bleibt es bis zum Tode. Und schließlich das Herzklopfen vor engen Wegen, auch das kann nachlassen, wenn wir dies wissen, du weitest mir die Enge, die Bedrängnis, du stellst meine Füße auf weiten Raum. Du füllst mein Herz mit Freude. So verliert sich Herzweh und Herzklopfen. So wird das Herz ruhig, geborgen und nicht mehr verkrampft. Einfach ganz weit, ganz weit. Zum Schluss dieses Gesundheitssymptom. Zusammengefasst im letzten Vers, wohl das Schönste des ganzen Abendgebets. Ich liege und schlafe ganz im Frieden. Und so hat es Jesus gesagt. Friede sei mit euch. Und an Weihnachten hören wir es über dem Hirtenfeld. Friede auf Erden und den Menschen ein Wohlgefallen. Liebe Freunde, ruhig schlafen kann man mit Valium, ruhig schlafen kann mit Morphium, ruhig schlafen kann man mit Beruhigungstabletten und Spritzen. Ruhig gestellt, sagen die Mediziner. Aber im Frieden schlafen ist noch einmal was ganz anderes. Im größten Unfrieden dieser Welt, im größten Unfrieden auch der eigenen Verwandtschaft, im größten Unfrieden meines Innersten, im Frieden schlafen können, weil er es trotz allem still machen kann, durch die Verbindung des Gebetes, und er uns sagt: Friede sei mit euch, Friede sei mit dir, ein Friede, der ewig bleibt. Und dieser Friede sei mit uns allen, dieser Friede sei mit ihnen. Amen.